Mit Larissa Kravetz.
Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast von Larissa Kravetz. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Liebe Investorellas, letzten Mittwoch ging es um nachhaltiges Investieren. Also wie wir mit Investment die Welt ein bisschen fairer gestalten können. Und heute geht es um etwas ganz anderes. Und zwar um meine persönlichen Finanzen. Ja, Larissa, also Finanzen und Geld ist für viele ein Schmerzthema. Und vielleicht kannst du uns heute ein paar Tipps geben. Wie können wir mit unserem Geld auch besser umgehen? Was machen wir falsch?
Also es ist ganz, ganz, ganz einfach in Wirklichkeit. Wenn man sich persönliche Finanzen ansieht, dann ist alles, was man tun muss, einfach weniger auszugeben, als man verdient und jedes Monat den Differenzbetrag investieren und dann baut man Monat für Monat sein Vermögen auf. Das ist eigentlich das Geheimnis von guten persönlichen Finanzen.
Okay, und ist es wirklich so leicht? Weil wenn es so leicht wäre, dann wären wir doch alle reich, oder?
Das stimmt natürlich. Und obwohl diese oberflächliche Wahrheit in Wirklichkeit immer hält, wenn man sich es im Detail anschaut, ist es in der Umsetzung natürlich viel, 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 viel komplexer und anstrengender. Und es gibt dann auch bei der Umsetzung des monatlichen Investierens, des monatlichen Sparens, des Geld zur Seite legens, zwei prinzipielle Probleme. Das erste ist, dass die Leute manchmal nicht genug über Geld wissen, um damit effektiv umgehen zu können. Oder der zweite Fall, der relativ oft vorkommt, die Menschen wissen zwar sehr, sehr viel über Geld, aber halten sich nicht an ihre eigenen Regeln und setzen das Wissen, das sie haben, nicht um.
Manchmal ist ja auch das Problem, dass wir einfach nicht genug Geld haben, oder? Ist das nicht auch ein Teil des Problems?
Also es ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig und da gibt es einige Faktoren. Also ein ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel, dass der Umgang mit Geld sehr, 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 sehr stark auf Gewohnheiten basiert. Wir haben in der Zukunft dann noch eine Folge über Finanzpsychologie, Börsenpsychologie, aber auch, wie die menschliche Psyche auf Geld reagiert und damit umgeht. Und das ist eine Sache, die oft sehr, sehr, sehr stark in der Kindheit geprägt wird, durch die Familie, durch den Umgang mit Geld der Familie, in der man aufgewachsen ist. Das ist der eine Faktor. Aber es gibt dann natürlich auch konkrete finanzielle Faktoren, wie zum Beispiel ein geringer Verdienst, das, was du eben gerade erwähnt hast. Manche Leute haben einfach sehr, sehr viel Geld, sehr wenig Geld zur Verfügung. Das zweite sind hohe Lebenskosten. Die Fixkosten, die man hat, die einfach scheinbar das ganze Gehalt, das ganze Honorar, das man bekommt, auffressen. Und die dritte Sache, und das ist eine sehr, 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 sehr große Bedrohung für die persönlichen Finanzen, ist der Faktor Konsum. Wir sind umringt mit Konsum. Wir haben tausende Werbenachrichten pro Tag, die uns fast permanent beschallen in Social Media, auf der Straße, im Fernsehen, im Radio, quasi überall, wo wir sind. Mhm. Und da gibt es halt eben wirklich tolles, tolles Marketing, das mit unserer Psyche im Detail so irgendwie spielt. Und viele Menschen fühlen diesen Belohnungseffekt, der durch Konsum kurzfristig ausgelöst wird. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Gift für ein Portfolio, für das Ansparen, für das Geld zur Seite legen, um es zu investieren.
Ja, aber konzentrieren wir uns mal auf den Verdienst. Was sind da jetzt die Hauptprobleme, vor allem für uns Frauen?
Also das muss man natürlich dazu sagen. Es ist leider wahr, dass aufgrund des Gender Pay Gaps Frauen finanziell im Nachteil sind. Es gab in dieser Hinsicht schon positive Entwicklungen in den letzten 30 Jahren, aber im europäischen Schnitt verdienen Frauen trotzdem zwischen 18% und 22% weniger als Männer. Und das ist natürlich eine sehr, sehr negative Sache, wenn man ein Vermögen aufbauen möchte. Und der Gender Pay Gap ist natürlich eine Sache, die man als Individuum nur teilweise beeinflussen kann. Ja. Es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein politisches Thema. Und da kann man natürlich als Individuum auch etwas tun. Also es gibt eine Sache und die ist komplett gratis Und das ist einerseits die Unterstützung politischer Initiativen, die sich für Bezahlungsgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, aber auch generell, weil das geht ja auch über die Rahmen von Geschlechtern hinaus, das geht ja zum Beispiel auch auf andere Merkmale. Und dass man sich einfach für politische Bewegungen einsetzt, die Bezahlungsgerechtigkeit fordern, einerseits, aber dass man auch im Alltag Solidarität zeigt, zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, Solidarität mit anderen Frauen. Das ist ganz, ganz, ganz simpel. Da gibt es auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch dazu. Das nennt sich The Feminist Fight Club. Das ist sicher einigen von euch schon bekannt. Und das sind einige Tipps, wie man sich solidarisch gegenüber anderen Frauen zeigen kann und andere Frauen auch promoten kann in dem Unternehmen oder in dem Bereich, in dem man arbeitet. So ganz simple Sachen, dass man zum Beispiel, wenn eine Frau in einem Meeting etwas sagt vor sehr vielen Leuten, dass man ihre Aussage, ihre Idee wiederholt und einfach sagt, ja, ich finde die Idee von Susanne super. Sie hat das echt gut ausgearbeitet. Dieses gegenseitige ja. Promoten, das hilft natürlich auch jetzt so auf individueller Mikroebene.
Ja, weil Frauen ja auch sehr oft von Männern auch unterbrochen werden, auch bei Meetings und so. Und da gab es auch ein anderes Buch, was richtig gut ist, von Sorority. Da haben wir das auch das letzte Mal besprochen.
Ja, ja, das stimmt. Das zum Thema Gender Pay Gap, aber auch zu anderen Themen gibt es von Sorority das Buch No More Bullshit, das im Jahr 2018 rausgekommen ist. Da habe ich auch ein Kapitel drin geschrieben und das war zu Frauen in Aufsichtsräten, warum es diese Frauenquoten in Aufsichtsräten momentan noch braucht. Und da gibt es auch einen sehr, sehr, sehr guten wissenschaftlichen Artikel zum Gender Pay Gap, wie der berechnet wird und warum man nicht glauben darf, was manche Leute zum Gender Pay Gap sagen, nämlich, dass es ein Mythos ist. Und dieser Artikel zeigt genau auch mit wissenschaftlichen Studien, woher der Gender Pay Gap kommt und wie er sich auswirkt.
Okay, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir relativ wenig verdienen, was können wir denn machen? Also gibt es da irgendwelche Methoden, um besser zu verdienen?
Also es gibt eine relativ simple Methode und das erlebe ich sehr, 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 sehr oft in meinem Bekanntenkreis. Und zwar ist es am einfachsten, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis ist, wenn man den Job wechselt, das heißt, wenn man das Unternehmen wechselt. Es ist leider generell die Sicht von Unternehmen, dass Mitarbeiter, die mit einem gewissen Gehalt eingestiegen sind, vielleicht Gehaltserhöhungen von ein paar Prozent bekommen, wenn man Glück hat, vielleicht mal 10%, aber Gehaltserhöhungen von 20, 30, 40, 50 oder sogar 100% sind enorm, enorm selten. Und ich kenne einige Beispiele von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe gewechselt und ich hatte dann 20% mehr, ich hatte 30% mehr. Es gab sogar Leute, die es geschafft haben, durch einen Unternehmenswechsel ihr Gehalt zu verdoppeln. Sehr oft sind das Leute, die zum Beispiel sehr jung in ein Unternehmen eingestiegen sind, mit einem sehr geringen Gehalt, vielleicht noch in der Ausbildung waren, deren Gehalt eigentlich nicht wirklich erhöht wurde, als sie dann zum Beispiel mehr Erfahrung gesammelt hatten und ihre Ausbildung fertig hatten. Gerade in so einem Fall, wenn man unter Marktniveau bezahlt wird, dann empfiehlt es sich unbedingt, wenn man im Unternehmen selbst nicht weiterkommt, den Job zu wechseln. Wenn man das nicht macht, dann lässt man echt Geld auf der Straße liegen.
Das stimmt. Und wenn man im Unternehmen bleibt, gibt es da unterschiedliche Strategien, die man anwenden kann?
Ja, also es gibt eine Sache und zwar ist das die bestbezahlte Aktivität, die es überhaupt gibt, und zwar verhandeln. Eine Bekannte von mir, Claudia Winkler, die hat die Negotiation Academy. Sie hat das Thema Verhandeln in Harvard studiert und hat daraus einen Kurs entwickelt. Und sie sagt immer, dass Verhandeln extrem, extrem gut bezahlt ist. Denn eine Verhandlung dauert vielleicht 20, 30 Minuten und kann aber mehrere tausend Euro bringen pro Jahr. Und wenn man sich dann das auf den Stundensatz runterrechnet, ist das natürlich enorm. Und ich würde sagen, dass Verhandeln eine Sache ist, die wirklich jede Person da draußen lernen sollte, gut lernen. Und es gibt eine Gehaltsverhandlungstechnik, denn Gehaltsverhandlungen sind immer so ein Angstthema für sehr, 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 sehr viele Leute. Die denken sich, hey, ich verdiene eigentlich eine Gehaltserhöhung und jetzt gehe ich zu meiner Chefin, was sage ich da? Und man hört auch immer wieder, dass Frauen da schüchterner sind als Männer, dass Frauen da zurückhaltender sind als Männer. Das ist ziemlich schade. Und ich habe einmal in einem YouTube-Video über eine sehr, 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 sehr gute Gehaltsverhandlungstechnik etwas gehört. Und zwar, das nannte sich sowas wie die Top-Performer-Technik. Wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, gerade am Anfang, wenn man vielleicht beginnt dort, aber später geht das auch. Da gibt es so diesen Leitfaden. Man geht zu seiner Chefin und sagt, hey Chefin. Und die Chefin denkt sich, oje, jetzt kommt die daher und will eine Gehaltserhöhung haben. Aber man fragt nicht nach einer Gehaltserhöhung, sondern man sagt, hey Chefin, was würde es für dich brauchen, damit ich deine Top-Performerin bin? Damit ich für dich die absolut traumhafteste, beste Mitarbeiterin überhaupt wäre. Was müsste ich dafür tun? Und dann setzt man sich hin und setzt gemeinsam Ziele. Diese Ziele sollten natürlich realistisch sein und man sollte diese Ziele natürlich nicht extrem hochsetzen. Und dann arbeitet man an diesen Zielen und 2-3 Monate später, wenn man diese Ziele zum Teil oder schon fast oder bereits erreicht hat, dann geht man wieder zu seiner Chefin und sagt, hey Chefin, du hast mir gesagt, vor 3 Monaten, nicht zu lange warten, wenn ich das und das erreiche, dann bin ich deine absolute Top-Performerin. Und ich habe dieses Ziel und dieses Ziel und dieses Ziel vielleicht schon erreicht und dieses Ziel bereits zur Hälfte erreicht in dieser kurzen Zeit. Und ich würde gerne so weiterarbeiten. Was ist dir das wert? Und laut Aussagen des, ja, laut Aussagen des Autors, der hat gesagt, er hat viele, viele Zuschriften bekommen von Leuten, die es geschafft haben, ihr Gehalt dadurch signifikant zu erhöhen. Mhm. Und wir reden hier von mehreren tausend Dollar pro Jahr. Und ich fand diese Technik auch ganz gut, weil sie ein sehr klarer Leitfaden ist. Und wenn man gewisse Ziele setzt und wenn man diese Ziele erreicht, innerhalb von kürzester Zeit, dann hat man ja auch eine mega, mega, mega gute Argumentationsbasis. Natürlich kostet es einen Arbeit, aber man kann dann wirklich davon ausgehen, dass dem Unternehmen das auch wert ist. Denn jedes Unternehmen möchte natürlich Top-Performerinnen unter seinen Mitarbeiterinnen haben. Das ist ja der Traum jeder Führungskraft, Mitarbeiterinnen zu haben, die einfach sich anstrengen und echt tolle Resultate liefern. Und deswegen fand ich diese Technik richtig, richtig gut.
Spannend. Und was ist, wenn ich einfach wirklich nicht viel Geld habe und nicht sehr viel verdiene, aber meine Lebenskosten so hoch sind?
Also bei den Lebenskosten, da kann man auf verschiedene Art und Weise ansetzen. Eine der Hauptfaktoren bei den Lebenskosten sind zum Beispiel Mieten. Je nach statistischer Erhebung, also in Österreich zum Beispiel, erhebt die Statistik Austria alle paar Jahre die Ausgaben von Haushalten und Individuen im Land. Und da sieht man, dass Mieten circa 25-26% der Haushaltsausgaben ausmachen. Mhm. Bei den Mieten ergibt es aber noch eine sehr, sehr, sehr interessante Zahl. Und zwar, die Mieten machen im Schnitt 425 Euro pro Monat aus. Das mag auf den ersten Blick sehr, sehr wenig klingen, gerade wenn man jetzt das aus einer urbanen Perspektive sieht. In der Stadt, manche Leute sitzen jetzt in Wien und denken sich, wo kriege ich in Wien eine super Familienwohnung um 425 Euro? Man muss natürlich denken, dass diese Statistik über das ganze Land gemacht wurde und dass es in Österreich doch sehr, sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel in einem vererbten oder geschenkten Haus oder in einer solchen Wohnung leben. Und daher wurde das nur sozusagen als fiktive Miete angerechnet. Und die liegt bei 425 Euro. Und der zweitgrößte Posten, der war auch knapp über 400 Euro, war das Auto. Das ist eine der Sachen, die einfach ein richtig, 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 richtig großer Geldfresser sind. Das sind einfach PKWs, Privatfahrzeuge. Also man sollte sich auf jeden Fall ganz genau überlegen, bevor man sich ein Auto zulegt. Und man muss auch schauen, denn sehr viele Angebote, die man heutzutage da sieht, sind fast so wie Fallen. Also man sieht oft Plakate, Leasingverträge, einfach ein paar hundert Euro für ein richtig tolles neues Auto. Und da muss man bedenken, dass der Leasingvertrag, die Leasingzahlung, dann eigentlich einen sehr geringen Betrag der Haltungskosten des Fahrzeugs ausmacht. Man hat dann andere Dinge. Man hat die Versicherung. Je größer und stärker das Auto, desto höher die Versicherung. Man hat Benzinkosten. Es gibt zusätzliche Kosten für Reifen, Sommerreifen, Winterreifen, Felgen, Wartung, Parkgebühren, Strafzettel. Denn auch wenn man sich sehr, sehr, sehr bemüht, falsch parken, irgendwo zu schnell fahren, das passiert einem immer wieder. Also da muss man schon echt, echt aufpassen, dass man da herumkommt. Und wenn man das mal zusammenrechnet, solche Strafen sind wirklich nicht billig. Und über die Zeit kann so ein Auto so eine richtige Geldfressmaschine werden.
Ja, und außerdem sind Autos einfach wirklich sehr schädlich für die Umwelt, muss man auch dazu sagen.
Das muss man natürlich auch dazu sagen. Es ist dann einfach einerseits finanziell passender oder finanziell optimaler, öffentlichen Verkehr zu nutzen. Es ist natürlich ökologischer und idealerweise wohnt man auch in einer Gegend, wo man zu Fuß gehen kann oder vielleicht sogar ein Fahrrad verwenden, denn dann vereint man, dann schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat keine Autokosten und man hat auch noch täglich ein bisschen körperliche Bewegung und tut etwas für seine Gesundheit.
Ja, wenn das eben auch möglich ist, weil wenn man Kinder hat, ist es auch ein bisschen schwieriger und so. Das muss man sich halt auch leisten können. Aber prinzipiell, ich bin so glücklich, die ganze Zeit nur mit dem Rad zu fahren. Das ist echt ein Traum.
Ja, das ist ein tolles Freiheitsgefühl. Ich habe mir jetzt auch ein Klapprad zugelegt für den innerstädtischen Verkehr. Da ich besitze selbst ein Auto und ich nutze es auch gerade für die Seminare. Und das bringt mich auch zu einem sehr, 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 sehr wichtigen Punkt. Denn ich hätte mir früher gedacht, dass ich in der Stadt niemals im Leben wieder ein Auto brauchen würde. Und ich dachte immer, ja, Leute, die in der Stadt wohnen und sich ein Auto kaufen, die sind ja total verrückt. Es gibt heutzutage in jeder größeren Stadt Car2Go oder Mietautos. Wenn man am Wochenende mal wohin fahren will, kann man sich sehr, sehr leicht ein Auto mieten. Und jetzt eben mit Car2Go, man meldet sich bei der App an und nimmt einfach ein Auto, das auf der Straße steht, ja, und kann das auch für ein Wochenende mieten. Und das Ganze bringt mich auf ein sehr wichtiges Thema und nämlich das Thema, zahle ich, um zu arbeiten? Das ist vielleicht für die meisten Leute nicht so offensichtlich. Und es gibt ein tolles Buch aus den USA, das heißt Your Money or Your Life. Und da wird genau dieser Aspekt beleuchtet. Denn sehr oft kann es sein, gerade auch bei geringeren Einkommen, dass man sagt, hey, ich wechsle den Job, ich ziehe woanders hin, um mehr zu verdienen. Aber gleichzeitig erhöhen sich dadurch die Kosten.
Mm.
Ich hatte mir früher gedacht, dass Menschen, die in der Stadt wohnen und sich ein Auto kaufen, total verrückt sind. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich in der Stadt nie im Leben wieder ein Auto brauchen würde. Aber dann habe ich begonnen, beim Unternehmen zu arbeiten, das Büro ziemlich weit außerhalb hat. Und ich habe gemerkt, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Richtung knapp eine Stunde brauche. Das heißt, 2 Stunden jeden Tag pendeln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich habe dann meine Arbeitszeit von Teilzeit auf Vollzeit erhöht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn als ich Teilzeit gearbeitet habe, da dachte ich mir, okay, 2-3 Tage pro Woche, das geht, diesen langen Weg in Kauf zu nehmen. Aber 5 Tage die Woche, jeden Tag, fast 2 Stunden in den Öffis zu sein. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Auto zu kaufen. Aber wenn ich dann genau hingesehen habe, am Ende des Jahres, ist mir aufgefallen, dass ein Großteil meines zusätzlichen Gehalts durch diese Autokosten wieder aufgefressen wurden. Also ich habe die wahren Kosten dieses Fahrzeugs total, total überschätzt. Und das ist eine Sache, also das Fahrzeug ist so eine typische Sache. Aber das Phänomen, dass man, je mehr Geld man verdient, desto mehr Geld auch ausgibt, das ist ziemlich, ziemlich weit verbreitet. Und es ist nicht so, nicht nur so mit Transport, aber öfters hat man auch andere Ausgaben, wenn man jetzt zum Beispiel mehr arbeitet. Oft ist es so, dass man dadurch, dass man mehr arbeitet, einfach viel mehr Convenience-Produkte kauft. Dass man öfters im Restaurant isst, weil man nicht mehr die Zeit hat, selbst zu kochen.
Stimmt.
Dass man zum Beispiel neue Arbeitskleidung braucht. Dass man längere Wege hat, die einen mehr kosten. Dass man einfach durch den Stress dick wird und dann Personal Training kauft. Es klingt vielleicht lustig, aber das passiert doch sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Dann in der Geschäftswelt ist es auch oft so, also viele Leute glauben, wenn sie besser netzwerken wollen, mehr Geschäfte machen wollen, da kommt man dann in einen Bereich, dass man sehr, sehr oft essen geht, in teure Restaurants, dass man Leute sehr oft einlädt und damit steigen die Kosten natürlich immens. Das sollte man immer im Auge behalten, wenn man mehr Geld verdient, ob durch diesen Mehrverdienst einem in Wirklichkeit auch dann mehr bleibt. Und genau darüber spricht dieses Buch, Your Money or Your Life, auch in einigen Kapiteln. Ist generell sehr, sehr lesenswert. Was auch eine ganz wichtige Sache ist, ist periodisch seine Fixkosten zu analysieren. Ich mache das zumindest einmal im Jahr, indem ich mir meine ganzen Bankkontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen in CSV-Form downloade, also so, dass ich sie in Excel bearbeiten kann und dann nach verschiedenen Kategorien sortiere. Es gibt einige Online-Banking-Systeme, die es erlauben, dass man die Ausgaben schon am Anfang kategorisiert. Und da gibt es immer wieder Überraschungen. Also das sind so Dinge wie zum Beispiel Abos, die man nicht verwendet. Yeah. Wie viele Leute haben ein Abo fürs Fitnesscenter, das sie nie besuchen? Oder für gewisse Medien, das können Zeitungs- oder Online-Medien-Abos sein, die man einfach nicht mehr nutzt. Oder zum Beispiel auch so Dinge wie Netflix. Da könnte man auch sagen, ja, brauche ich eigentlich wirklich das Netflix-Familien-Abo? Schauen da wirklich so viele Leute auf meinem Netflix mit? Brauche ich das Netflix überhaupt? Möchte ich vielleicht mehr lesen? Und da findet man immer wieder Sachen. Aber zum Beispiel auch so Gebühren oder Bankservices. Da sieht man dann oft Dinge beim Kontoauszug und denkt sich, meine Bank hat mir 150 Euro im Jahr Gebühren verrechnet. Das ist schon ziemlich viel. Stimmt. Und wenn man sich das einmal vor Augen holt, dann sieht man, hey, vielleicht könnte ich das Institut wechseln und dadurch einiges an Geld sparen. Und es sind diese Kleinigkeiten, die dann über ein Jahr gesehen doch relativ viel ausmachen. Und dazu gibt es auch einen Blogpost auf der Investorella-Seite, der heißt die Investorella Quitlist. Und da sind einige Sachen aufgelistet in Schwierigkeitsgraden, welche Dinge man im Leben vielleicht aufgeben kann, gerade bei diesen monatlichen Ausgaben, um ein bisschen mehr Geld zur Verfügung zu haben, das man dann sparen und investieren kann. Und es gibt, um wieder auf die Miete zurückzukommen, über die wir am Anfang gesprochen haben, in den USA eine sehr, sehr große Bewegung. Und zwar, das nennt sich die Downsizing-Bewegung. Und das ist eine Bewegung von Menschen, die sich einfach sagen, das mit dem amerikanischen Traum, dieses riesige Haus mit einer Garage für 2 bis 3 Autos, all diesen Platz, den brauchen wir ja gar nicht. Und das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Das kommt eigentlich aus der Haushaltsenergieeffizienzforschung. Da wurde mittels Infrarotkameras untersucht, in welchen Räumen die Menschen sich bewegen.
Ja.
Und wenn du so ein riesiges Haus hast, dann fällt dir ab einer gewissen Größe auf, dass die Räume gar nicht genutzt werden.
Mhm. Das heißt, wo bewegt man sich dann immer?
Laut dieser Infrarotkameras bewegen sich die Leute hauptsächlich in der Küche und im Esszimmer, im Wohnzimmer und in ihren eigenen Privaträumen und natürlich Toilette, Badezimmer und in den Gängen. Aber je größer das Haus, desto mehr Platz bleibt komplett ungenutzt. Und wenn man bedenkt, wie viel man an Hypothek zahlt, aber auch Wartungs- und Betriebskosten eines Hauses, das haben sich diese Leute vor Augen geführt und haben gesagt, hey, wir ziehen einfach in ein kleineres Haus. Und dann gab es Leute, die noch extremer drauf waren, gerade einige junge Leute, also vor allem Millennials, viele, die auch diesem FIRE-Lifestyle folgen, also FIRE, Financial Independence, Retire Early, die gesagt haben, hey, es ist eigentlich immer so, dass das erste eigene Apartment, die erste eigene Wohnung, das ist sozusagen ein Zeichen, dass man jetzt ein erwachsener Mensch ist. Aber sie kostet in Wirklichkeit sehr, 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 sehr viel. Und da gab es einige Leute, gerade junge Leute, die mit sehr, sehr viel Schulden zu kämpfen hatten, gerade eben in den USA durch die Studentenkredite, die haben dann gesagt, hey, ich spare mir diese $1,000 pro Monat an Miete und ich ziehe 2, 3 Jahre mal wieder zu meinen Eltern, um meine Schulden schnell abzubezahlen. Und wenn man sich das auf YouTube ansieht, da findet man einige Leute, die das gemacht haben und die dann gesagt haben, ja, natürlich war es am Datingmarkt jetzt nicht so der Burner, wenn ich Leuten gesagt habe, hey, ich wohne bei meinen Eltern. Aber diese Leute sagten, die 2, 3 Jahre später, nachdem ich meine Schulden abgebaut hatte oder großteils abgebaut hatte, war ich natürlich wieder finanziell frei. Ich konnte Ersparnisse zur Seite legen. Ich konnte wieder beginnen zu investieren. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis auch eine Person, die sehr, sehr viel im Ausland gearbeitet hat, immer auf Auslandseinsätzen war und sich dann irgendwann gesagt hat, hey, ich bin 5 Tage die Woche auf Achse, ich bin 5 Tage die Woche unterwegs, warum soll ich mir dann eigentlich eine Wohnung in Wien mieten, die ich niemals verwende?
Ja.
Und diese Person hat dann bei seinen Eltern gewohnt und konnte durch diese Mietersparnis, man muss bedenken, 5, 6, fast 10 Jahre Mietersparnis, ist natürlich ein super tolles Eigenkapitalpolster, um dann eine eigene Wohnung zu kaufen. Also das ist etwas, das man durchaus erwägen kann. Ja, und wenn wir auch schon vorher bei den Zahlen waren, dann können wir auch zum Beispiel so ein bisschen in die Statistik blicken. Es gibt eine Erhebung von der Statistik Austria über Privathaushalte. Und da gibt es zum Beispiel ein paar Dinge, die man auch sparen könnte. Und zwar geben Haushalte in Österreich 67,70 Euro pro Monat für alkoholische Getränke und Tabakwaren aus.
Oh.
Das heißt, also oft sagen Leute, ja, na, ich habe nicht allzu viel Geld. Gerade wenn man dort ansetzt, also wenn man aufhört zu rauchen und zu trinken, dann bleiben einem statistisch gesehen schon mal 70 Euro, knapp 70 Euro mehr im Monat übrig, die man investieren kann. Relativ viel geben die Leute auch aus für Cafés und Restaurants, also 206 Euro pro Monat. Das heißt, zu Hause kochen ist auch eine Quelle des Sparens, wenn man so möchte. Gerade unter jüngeren Leuten sind Essenslieferdienste sehr, 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 sehr beliebt. Und da könnte man sich sagen, hey, ich mache meine Pizza zu Hause. Ich habe es mal berechnet, wenn man einen Pizzateig mit Tomatensauce im Supermarkt kauft und ein paar Zutaten, kommt man vielleicht auf 4-5 Euro für so eine Pizza. Ich glaube, die günstigste Pizza beim Pizzaservice beginnt vielleicht mit 7-8 Euro. Also da hat man auch schon ein Ersparnis. Und gerade wenn man das zu zweit macht, macht das ziemlich viel Spaß. Und generell ist Restaurants, Fertigessen eine sehr, 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 sehr teure Sache. Aber es wird auch relativ viel Geld für Freizeit, Sport und Hobbys ausgegeben, nämlich 344 Euro pro Monat.
Mm, so viel.
Und das fließt vor allem in Sportgeräte.
Sportgeräte?
Ja, Sportgeräte. Ich meine, Österreich ist natürlich auch eine Skination. Skianzug, Skihelme, aber zum Beispiel auch Fahrräder, die für den Sport verwendet sind, hier enthalten, Tennisschläger, all diese Sachen. Und da kann man sagen, wenn man zum Beispiel solche Hobbys hat, gerade wenn man ein Hobby beginnt, habe ich so die Policy, dass ich sage, ich kaufe die Sachen nicht neu, sondern ich kaufe die Dinge mal secondhand, auf Willhaben oder Spock oder sonst irgendwo im Internet. Probier dieses Hobby mal aus, denn sehr oft findet man für 10-20% des Originalpreises gebrauchte Sportgeräte in einem echt guten Zustand. Und so kann man ausprobieren, ob einem das Hobby überhaupt Spaß macht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Option. Und ich habe mir zum Beispiel auch letztens ausgerechnet, wie viel ich für Kaffee ausgebe, weil das ist so mein Secret Pleasure. Und wenn ich viermal die Woche Kaffee trinken gehe, Cappuccino mit Hafermilch, dann gebe ich circa 200 Euro im Jahr aus, was schon sehr viel ist.
Mhm. Ja, also das sind so diese kleinen Sachen, an die man zum Beispiel nicht denkt.
Yeah.
Also das war zum Beispiel auch eine Sache, die ich gemeint habe mit Gewohnheiten. Warum Gewohnheiten so wichtig sind bei persönlichen Finanzen. Und es ist eben diese Gewohnheit, sich, wenn man zur U-Bahn geht in der Früh und zur Arbeit fährt, dass man sich beim Bäcker einen Kaffee kauft. Stimmt. Da kann man genauso gut sagen, hey, ich mache mir meinen Kaffee zu Hause. Dort kostet er mich 15, 20 Cent vielleicht, wenn man die ganzen Zutaten zusammenrechnet. Eine ganz nette Idee auch, und das finde ich auch umwelttechnisch gesehen, ökologisch gesehen eine nette Sache. Viele Leute haben ja solche Kapsel-Kaffeemaschinen zu Hause. Und diese Kapseln sind einerseits sehr teuer, aber gleichzeitig auch sehr, sehr umweltverschmutzend, denn man schmeißt ja jedes Mal nach jedem Kaffee so eine Kapsel einfach in den Müll.
Die aus Aluminium ist, oder?
Ja, die meisten sind aus Aluminium, es gibt auch welche aus Plastik. Das hat natürlich auch gesundheitliche Aspekte, denn es gibt gewisse Studien, die sagen, naja, von diesem Plastik, von diesem Aluminium, dadurch, dass da heißes Wasser drüber fließt, gehen halt auch gewisse gesundheitsschädliche chemische Stoffe in den Kaffee über. Und ich habe mich dafür entschieden, solche Kapseln zu kaufen, die man immer neu selbst befüllen kann.
Ah.
Das heißt, die Kapsel bleibt immer die gleiche. Und dann habe ich so einen kleinen Löffel und da kann man dann sich auch den Kaffee aussuchen, den man am liebsten hat. Das ist so eine kleine Sache, die man zum Beispiel machen kann, um bei Kaffee Geld zu sparen. Also wiederbefüllbare Kapseln und den Kaffee in der Früh selbst machen und dann in so einem Thermosbecher in die U-Bahn gehen.
Stimmt. Das war es jetzt für die heutige Folge. Das war jetzt recht lang. Aber nächste Woche werden wir noch auf den Konsum eingehen.
Ja,
was erwartet Konsum uns da?
Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich möchte auf zwei Leitthemen eingehen, die eigentlich sehr, sehr oft als frauenspezifische Themen gesehen werden. Und zwar den Konsum bei Kleidung und bei Beautyartikeln.
Ah, ja. Das heißt, wir freuen uns auf nächste Woche.
Derweil könnt ihr euch vielleicht mal eure persönlichen Finanzen ansehen. Ich empfehle es sehr, sich wirklich die Bankdaten und Kreditkartenauszüge downzuloaden, das mal genau zu analysieren, wofür ihr wie viel Geld ausgegeben habt. Und ich wette mit euch, ihr findet da einige Posten, bei denen ihr denkt, was habe ich mir damals gedacht?
Mit Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von...
Oh, wow.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.